Wenn alles gut wäre und alle die gleichen Chancen hätten, würden wir einfach nur uns über Architektur unterhalten. Und so unterhalten wir uns jetzt noch drüber, wie schaffen wir es, dass die Frauen die gleichen Chancen haben. Und da, glaube ich, ist das VIA-Festival deshalb so wichtig, um miteinander drüber zu sprechen, welche Möglichkeiten haben wir da.
Diese Vielfalt an Perspektiven rauszuheben, die es gibt, weil eben auch Frauen mitplanen und mitdenken an Architektur, das ist für mich der Mehrwert von diesem Festival, das mittlerweile die zweite Runde hat und auch bundesweit vor allem. Das ist eine große Leistung.
Das wäre mein Ziel, dass wir es wirklich schaffen, dass da viel mehr Frauen auch den Mut haben, sich selbstständig zu machen und es auch umzusetzen, auch in Führungspositionen zu gehen.
Sie sind eine Vorkämpferin. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich, dass die Frauen heutzutage nicht mehr so kämpfen müssten und dass die Männer ihre Rolle da eben auch sehen.
Herzlich willkommen zur 37. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Diese Staffel widmet sich dem umfangreichen Thema Wohnen. Bevor wir das aber tun, starten wir heute mit einer Sonderfolge im Zuge des VIA-Festivals, das im Juni stattfinden wird. Es geht also um Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt und heute spreche ich mit der Präsidentin der BAK, Andrea Gebhardt, und mit dem Co-Direktor der Bundesstiftung Gleichstellung, Dr. Arn Sauer. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen bei Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Ich begrüße Andrea Gebhardt, Präsidentin der BAK, und Dr. Arn Sauer, Co-Direktor der Bundesstiftung Gleichstellung.
Hallo. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen, um über dieses Thema mit Ihnen zu diskutieren.
Ja, guten Tag. Auch wir freuen uns von der Bundesstiftung Gleichstellung, dass ich heute hier dafür dabei sein darf.
Wir sprechen über Chancengleichheit in der Gesellschaft und in den planenden Berufen. Wo stehen wir diesbezüglich? Wo wollen wir hin und wie machen wir das? Das sind die Fragen heute. Die BAK führt regelmäßige Mitgliederbefragungen zu wichtigen Themen unserer Branche durch. Dazu gehört natürlich das Thema Chancengleichheit. Die Datenlage zeigt nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Planungsberufen, sei es beim Gender Pay Gap, bei der Besetzung von Führungspositionen oder in Teilzeitquoten. Die Bundesstiftung Gleichstellung hat ihre Arbeit im Mai 2021 aufgenommen. Ihre Arbeit soll dafür sorgen, dass der Staat seiner Verpflichtung nachkommen kann, die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und bestehende Nachteile zu beseitigen. Selbst wenn es viele Fortschritte gibt, sprechen die Zahlen eine klare Sprache. Insgesamt ist Gleichstellung noch nicht erreicht, heißt es auf der Website. Deswegen möchte ich jetzt auch mal einen kurzen Abriss der Geschichte der Gleichstellung vorausschicken, um deutlich zu machen, um welche Zeiträume es hier eigentlich geht. Dank einer kämpferischen Frau, der Sozialdemokratin Elisabeth Seibert, ist die Gleichberechtigung von Männern und Frauen seit Januar 1949 im Grundgesetz verankert. Seibert forderte ein, dass Gesetze, die der Gleichberechtigung im Wege standen, ausgeräumt werden, weil sie sonst verfassungswidrig gewesen wären. Das erste Gleichberechtigungsgesetz kommt 1957. Es folgt die Reform des Ehe- und Familienrechts 20 Jahre später, 1977, und nochmal fast 20 Jahre später, 1994, kommt eine Ergänzung des Grundgesetzes, nämlich, dass die Durchsetzung der Gleichberechtigung Staatsauftrag wird. Also ganze 41 Jahre nach dem Start der Gesetzesreform muss der Auftrag für den Staat, jetzt aber mal endlich tätig zu werden, sogar noch formuliert werden. Bevor wir über die Maßnahmen und Widerstände heute sprechen, also weitere 30 Jahre später, werfen wir einen Blick auf die beiden Institutionen, die Sie beide, Frau Gebhardt und Herr Sauer, hier vertreten. Die erste Frage geht dabei an Herrn Sauer. Was macht die Bundesstiftung Gleichstellung genau? Welche Aufgaben hat sie und welche Ziele verfolgt sie?
Ja, vielen Dank für diesen auch wunderbaren Überblick, den Sie gerade schon gegeben haben. Der ist nämlich ganz wichtig für uns auch. Daran schließen wir an, insbesondere an das Grundgesetz, das 1994 letztmalig diesbezüglich erweitert wurde, um den Satz, dass eben die Gleichstellung von Frauen und Männern proaktiv auch zu fördern sei vom Staat. Und wir haben das in Deutschland leider immer noch nicht umgesetzt. Da geht es uns aber auch nicht anders wie den meisten Ländern in der Welt, eigentlich allen Ländern in der Welt. Die Frage ist nur, wie schnell kommen wir voran? Und da möchte ich auch noch mal ein wichtiges Ereignis hinzufügen. Das ist nämlich die vierte Weltfrauenkonferenz in Peking, die 1995 mit der sogenannten Pekinger Plattform for Action, also Aktionsplattform auf Deutsch, auch noch mal allen Unterzeichnerstaaten ganz, ganz viel ins Stammbuch geschrieben hat, unter anderem auch, dass diese institutionellen Mechanismen für Gleichstellung bereitstellen müssen, um eben die Geschwindigkeit von Gleichstellung zu befördern, zu beschleunigen. Und so ein institutioneller Mechanismus wird in vielen Staaten Europas schon länger umgesetzt. Das sind meistens Gleichstellungsagenturen, Institutionen generell, die unterschiedliche Organisationsformen haben. Und wir in Deutschland haben seit 2021, haben Sie ja schon gesagt, eben dann jetzt auch endlich eine Bundesstiftung Gleichstellung, die die Gleichstellung beschleunigen soll. Und wir haben in unserem Errichtungsgesetz auch sehr präzise Aufträge mitbekommen vom Gesetzgeber. Also wir müssen einerseits Wissen, Zahlen, Daten, Fakten bereitstellen. Das machen wir. Gleichzeitig ist es aber schon seit langem bekannt, wo die größten Defizite liegen. Und ich glaube, es geht jetzt vor allem darum, dass man wirksame Maßnahmen nicht nur anregt, sondern auch wirklich flächendeckend umsetzt. Dafür sind wir auch da, Ideen zu geben, Impulse zu geben, Innovationen zu fördern, also im Sinne von Projekten oder auch ganz konkreten Maßnahmen, auch von Studien. Und wir haben außerdem den Auftrag, die Vernetzung zwischen Gleichstellungsakteurinnen, aber auch in einer breiteren Gesellschaft zu fördern, zu Gleichstellungsthemen. Also unsere Adressatinnen sind, und deswegen freue ich mich total, hier zu sein, eben auch die Wirtschaft, ja, und private Akteurinnen, aber natürlich auch der Staat, Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft. Und wir machen das in unterschiedlichen Formaten.
Zu den Strategien und konkreten Maßnahmen kommen wir dann gleich nochmal. Ich würde vorher noch eine Frage an Frau Gebhardt richten wollen. Und zwar, Frau Gebhardt, Sie sind als Präsidentin der Bundesarchitektenkammer eine wichtige Stimme in dem Diskurs um Chancengleichheit in den Planungsberufen. Was ist Ihre persönliche Erkenntnis als erfolgreiche Planerin, die Sie seit mehreren Jahrzehnten sind?
Meine Erkenntnis ist die, dass mir es von Anfang an klar war, dass ich diese Gleichstellung, dass ich diese Chance unbedingt haben will. Schon als 14-jähriges Mädchen war mir klar, dass irgendetwas in den Familien unterschiedlich ist. Mein Vater war ein erfolgreicher Architekt, meine Mutter Hausfrau und hat uns erzogen. Und mir war eigentlich sehr schnell klar, dass sie die schlechte Karte in der Hand hat. Sie muss sich mit uns ärgern, wir schimpfen auf sie, der Vater kommt abends, war bei irgendwelchen interessanten Veranstaltungen, erzählt dann, was alles so ist. Und bei meiner Mutter waren die Möglichkeiten, was sie tun konnte, natürlich sehr viel eingeschränkter. Und da war mir sofort klar, dass das Bild, das ich für mich im Kopf habe, das Bild des Berufes meines Vaters ist.
Und was würden Sie jüngeren Kolleginnen, die jetzt zuhören, raten, wie sie sich am besten aufstellen und vielleicht auch engagieren sollten?
Aufstellen muss man sich so, dass man innerlich weiß, was man will. Das Schlimmste ist es, wenn man sagt, ja, und dann mache ich das und mache jenes. Sondern ich glaube, einen klaren Fokus zu haben und zu sagen, ja, ich will im Beruf erfolgreich sein, ist ein ganz wichtiger Fokus, den man haben muss und dem man dann auch manche andere Dinge unterordnen muss.
Wir schauen dann nochmal auf die Hindernisse und wie man sie überwinden kann im Laufe des Gesprächs. Das Thema Chancengleichheit wird heutzutage dank Ausstellungen wie Frau Architekt im DAM, also Deutschem Architekturmuseum im Jahr 2017 oder dem ersten Women in Architecture Festival 2021 auch in der Architekturbranche breit diskutiert. Die Sichtbarkeit der Arbeit und das Engagement von Frauen in der Architektur hat sich gebessert. Also ich meine nicht, das Engagement hat sich gebessert, sondern dass es wahrgenommen wird. Das ist ein Erfolg. Die Statistiken ändern sich trotzdem bisher kaum. Frau Gebhardt, wo besteht noch dringender Handlungsbedarf?
Es besteht dringender Handlungsbedarf dahingehend, dass diese Frage der Familiengründung noch einmal anders betrachtet werden muss. Die Frauen sind ja so lang, bis sie Familie gründen, enorm erfolgreich, sind in vielen Bereichen mit dabei und dann entsteht die Nichtgleichstellung. Nämlich die Nichtgleichstellung insofern, dass die Frauen zu Hause bleiben, dass sie halbtags arbeiten, dass sie zurückstecken, sich nicht zutrauen, Führungsaufgaben zu übernehmen und wenn irgendetwas mit den Kindern ist, sofort bei sich die Schuld suchen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt des Mindsets, dass man als Frau ganz schnell, wenn die Kinder in der Schule schlecht sind, wenn sie nicht in den Kindergarten gehen wollen, wenn sie weinen oder irgendetwas anderes ist, die Frau sich verantwortlich fühlt. Das ist noch viel zu wenig, dass die Männer sich verantwortlich fühlen. Und ich glaube, das ist dieser ganz große Gap, der da dazwischen ist. Und dieser Gap, der ist zu überwinden und der muss auch überwunden werden, indem in den Büros natürlich die Frauen gefördert werden. Und auch die Möglichkeit gegeben wird, etwas zu tun.
Zum Thema Frauenförderung kommt mein Gedanke, die Frauen klingen dann immer wie eine Gruppe, die irgendwie Schwierigkeiten hat und die deswegen gefördert werden muss. Und daher steht natürlich auch die Frage im Raum, muss nicht eher die andere Seite gefördert werden, das System zu ändern sozusagen. Also die Förderung der Veränderung des Systems müsste eigentlich im Raum stehen.
Nee. Ich glaube, das ist wirklich daran krankt, dass man das Selbstbewusstsein der Frauen verändern muss. Ich glaube, es ist wirklich notwendig zu sagen, du bist diejenige, die zum Beispiel dieses Projekt macht und ganz klar und deutlich die Verantwortung dafür hat, und das kannst du. Und die anderen Sachen klären wir daneben. Aber ich glaube, diese innere Haltung zu haben und zu sagen, ja, ich kann das und ich mache das auch und ich traue mir das zu. Ich glaube, dieses sich zutrauen ist ein ganz wichtiger Punkt, der da eine Rolle spielt, und ich traue mir es auch zu, daheim in der Familie dafür zu kämpfen und zu sagen, wir teilen uns das mit den Kindern. Du machst was und ich mache was. Im Augenblick ist es ja so, das sehe ich bei mir im Büro enorm, wo die Frauen eben extrem zurückstecken, wenn Kinder krank sind. Bleiben immer die Frauen daheim.
Es gibt ja den sogenannten Gender Confidence Gap. Der kommt ja auch irgendwo her. Herr Sauer, was sagen Sie denn dazu?
Es gibt einerseits den Gender Confidence Gap und es gibt andererseits die sogenannte patriarchale Dividende. Die wirkt in beide Richtungen. Also Frauen, da haben Sie recht, Frau Gippert, die trauen sich im Durchschnitt, ne, das ist jetzt nicht bei jeder Frau gleich, klar, weniger zu und brauchen dann vielleicht mehr so Nudging und ein bisschen Ermutigung und so eine Anstupser, so du kannst das, während Männern von Frauen und Männern übrigens gleichermaßen eher Kompetenz zugeschrieben wird und Männer dann auch entsprechend selber auch ein höheres Selbstwirksamkeitslevel haben, sage ich jetzt mal. Und es stimmt, was Sie sagen, Frau Gebhardt, dass in der Phase der Familiengründung das eine entscheidende Phase ist, in der sich auch die Arbeitszeiten auseinanderentwickeln, entsprechend auch die Verdienstmöglichkeiten, und das haben wir ja im zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung in der sogenannten Lebensverlaufsperspektive auch gut dargelegt, wo da die Stellschrauben auch sind, warum da Frauen dann im Augenblick noch benachteiligt sind. Das ist eben auch diese Zuschreibung zur Care-Arbeit, für Care-Arbeit zuständig zu sein, oder auch die Eigenzuschreibung, die wirkt auch mit. Da gibt es aber auch harte Strukturen, nämlich die Entgeltgleichheit. Da gibt es harte Strukturen wie das Ehegattensplitting. Immer dann, wenn die Frau weniger verdient als der Mann, ist es doch ökonomisch total logisch, dass Paare natürlich dann nach dem Geld entscheiden, wer jetzt länger in Elternzeit geht und wer nicht. Ja, da kann man denen auch keinen Vorwurf machen. Also müssen eben auch an die Strukturen ran. Und ich finde Ihre Geschichte ganz interessant und finde auch den Schluss, den Sie ja aus Ihrer Geschichte gezogen haben, total interessant. Sie haben sich ja sehr stark dann an Ihrem Vater orientiert und haben gesagt, nee, also ich kann auch Architektin werden, jetzt erst recht.
Ich wollte gar nicht Architektin werden ursprünglich, ich wollte was anderes werden und habe dann ich habe Geografie studiert und habe dann einen Bericht gelesen über eine Landschaftsarchitektin, und da hieß es, sie kämpft um jedes Stückchen Landschaft. Und da ich sehr mit der Umweltbewegung mich identifiziert habe, als Schülerin schon, habe ich gesagt, genau das mache ich, und habe dann eben gewechselt. Also es war die Berufstätigkeit, die mich gereizt hat, nicht unbedingt der Beruf an sich.
Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Gleichzeitig wollten Sie aber berufstätig sein und nicht wie Hausfrau zu Hause bleiben. Und man weiß aber auch von Studien, dass Mädchen sich nur das vorstellen können, was ihnen auch vorgelebt wird in der entsprechenden Geschlechterrolle. Ja. Und da gibt es auch diverse experimentelle Studien, wo Mädchen und Jungs vorgelesen wird Polizist, also nur die männliche Form, Feuerwehrmann, und dann erhoben wird, wer kann sich denn vorstellen, Polizist oder Feuerwehrmann zu werden? Wesentlich weniger Mädchen. Und sobald man vorliest in der Geschichte Polizistin und Polizist, können sich plötzlich viel, viel mehr Mädchen auch vorstellen.
Ne? Auch ist ein ganz wichtiger Punkt, dass den Mädchen das ganz klar gemacht wird, dass sie alles können. Dass dieses, ich traue mir das zu, ich kann das, also so habe ich auch versucht, meine Tochter zu erziehen, ich habe einen Sohn und eine Tochter, dass es nie diese Frage gibt, ich kann es mir nicht zutrauen, sondern ich probier's. Und ich glaube, das ist eine Sache, die grundsätzlich bei uns in Deutschland eine Grundlage ist, die uns auch hindert, dass dieses Probieren und auch mal Fehler zu machen und auch mal nicht zu realisieren, immer als schwierig dargestellt wird. Aber es ist das normale Leben, dass man immer wieder nicht realisiert und dann der nächste Schritt wieder kommt, aufstehen, weitermachen, so geht's einfach. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die wir unbedingt verändern müssen, dass wir den jungen Frauen insbesondere oder den jungen Menschen klar machen, ihr müsst viele Sachen ausprobieren und ihr werdet sehen, euer Leben ist lang und ihr arbeitet ja viel, viel länger vermutlich, als wir das jetzt tun. Und habt ganz viele verschiedene Chancen und schaut immer nach den Chancen.
Es ist ja auch so, dass das System vielleicht abschreckend sein kann für Frauen oder andere marginalisierte Gruppen, von denen ja erwartet wird, dass sie sich anpassen. Und da kommt ja auch wieder dieses, wer spielt hier das Rollenmodell? Es wurde schon etwas besser, es sind mehr Frauen auch in Führungspositionen, aber wir kennen die Zahlen, es sind wenige. Das heißt, es ist oft so eine Gruppe von Männern vielleicht oder Nichtvertretern dieser marginalisierten Gruppe, und dann kommt eine bis zwei Personen dort herein und muss sich sozusagen komplett anpassen. Es gibt ja auch schon einige Frauen und auch in unserer Branche jetzt Nachwuchs, der sozusagen sagt, wir wollen das eh anders. Wir wollen gar nicht mehr diese starren Hierarchien, die vertikal sind. Wir reden von Social Leadership, wir gründen Kollektive. Das ist ja ein guter Ansatz, dass wir auch sagen, vielleicht hängt das auch mit so einem turbokapitalistischen Ellenbogensystem zusammen, das ja ungesund ist und wo sich eine Frau vielleicht oder eine andere Gruppe nicht einfügen will. Wie viel Widerstand muss da eigentlich auch geleistet werden, dass man sagt, nee, wir brauchen wirklich einen Systemwechsel und nicht nur die einzelnen Gruppen befördern, dass sie sich in das bestehende System so einfügt. Was sagen Sie dazu?
Der Systemwechsel ist schwierig. Das sehe ich ganz eindeutig so. Es geht am Ende des Tages um einen finanziellen Erfolg. Ganz stark. Also es geht natürlich um die gute Architektur, es geht um die Qualität, das ist das, was uns trägt. Aber am Ende des Tages, wenn das Büro nicht so viel abwirft, dass alle Menschen bezahlt werden können, hilft alles nichts. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich auch klar machen muss. Wie schafft man es, die unternehmerische Komponente des Erfolgs, nämlich auch der finanzielle Erfolg, dass der funktioniert. Und der funktioniert eben dann, und das ist natürlich im Augenblick so, das liegt an den Strukturen, die wir insgesamt haben, dass ich für diese Arbeit bezahlt werde. Und was dann noch dazu kommt, was im Augenblick ja ein großes Problem ist, dass sich die Büros unterbieten, um eben Aufträge zu bekommen. Auch bei den Vergabestellen wird ja nicht berücksichtigt, wie viele Frauen und Männer habe ich, sondern es wird ja nur berücksichtigt, wie günstig kann ich eigentlich das machen. Es wird natürlich, sind verschiedene Dinge abgefragt worden und dann dadurch, dass wir sagen, es muss für viele Büros offen sein, dann zählt am Ende, auch wenn er nur 20% ist, der Preis. Weil wenn alle die ersten Voraussetzungen haben und dann bei den 20% einer 1% mehr oder weniger hat, dann kriegt ja der den Auftrag. Und das heißt, es sind ganz starke ökonomische Strukturen, die werden im Augenblick noch viel schlimmer. Also wir sehen es ja auch bei uns im Büro, dadurch, dass die Honorarordnung nicht angepasst worden ist, ist der Ertrag, also der Umsatz ist gut, aber der Ertrag wesentlich geringer als früher. Das heißt, ich muss natürlich diese Strukturen enorm straff führen, damit es überhaupt funktionieren kann. Und damit sind natürlich solche Strukturen, von denen Sie gerade gesprochen haben, die ja auch eine gewisse ich weiß nicht, ob sie genug Resilienz haben, in diesen anderen Strukturen zu realisieren. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich da dran sehe. Ich sehe es auch, wenn wir zum Beispiel das aufmachen und sehr stark Mitarbeiter fördernd und miteinander diskutierend die Entwürfe machen, braucht man sehr viel mehr Zeit dafür. Die Zeit wird aber nicht gezahlt. Das heißt, es müssen wieder diese strafferen Strukturen umgesetzt werden. Also ich glaube, die Idee zu sagen, wir machen das in einem Kollektiv und machen das anders, ist hervorragend. Aber die Idee umzusetzen in der derzeitigen ökonomischen Struktur, in der auch die Büros stehen und in der auch die Architektinnen und Architekten stehen, das ist wirklich schwierig. Und da ist eben die Frage, wie kann man das schaffen? Und da kann man es natürlich schaffen, wenn man sagt, die Frauen sind mindestens so gut wie die Männer oder genauso gut wie die Männer, je nachdem in welchen Bereichen. Wir haben hervorragende Frauen und hervorragende Männer. Also wir haben mehr Frauen im Büro als Männer und wir haben auch in der Führungsebene. Wir sind im Augenblick 5 Partner, 3 Frauen und 2 Männer. Aber wenn ich Ihnen die Story erzähle, das ist auch sehr interessant, glaube ich. Und zwar bei dieser Umstrukturierung, als mein Mann seine Anteile verkauft hat, wir waren ja früher zu zweit, haben wir natürlich ein Büro engagiert, das diese ganze Umstrukturierung begleitet, auch die ganze Frage der ökonomischen Bedingungen und so weiter. Hat viele Gespräche gegeben und ich habe ganz eindeutig gesagt, die beiden Frauen, die eben da im Augenblick inmitten stehen, die ich gern möchte, dass sie Partnerinnen werden, sind auch in ihrer Familie engagiert. Und das heißt, dass sie natürlich nicht Vollzeit arbeiten, aber auch mit ihren Männern, die sie in irgendeiner Art und Weise ausmachen. Und da war dann ganz eindeutig von den Beratern, die können sie nicht als vollwertige Partnerinnen nehmen. Ich habe daraufhin dann diesen Berater gesagt, dass ich glaube, dass die Geschäftsgrundlage nicht so hundertprozentig gut funktioniert zwischen uns, weil er mir nicht zugehört hat. Er hat mir nicht zugehört, dass ich sage, ich will das aber anders. Und es ist jetzt anders und ist hervorragend. Aber so allein, dass dieses Mindset bei demjenigen, der Büros berät, wie man in die Zukunft sich aufstellt, sagt, dass eben, wenn Menschen in der Familienphase sind, sie nicht als vollwertige Partner dabei sein können. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Sache, die ganz unmöglich ist, sondern darum, das ist dieses Mindset, wo ich meine, dass man sagt, okay, da sind jetzt mal weniger Stunden vielleicht mit dabei, aber das Engagement ist enorm und es ändert sich ja dann auch wieder. Der Lebenszyklus ist ja länger. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir unbedingt berücksichtigen müssen, dass wir sagen, wir sehen das als Zeiten auch, die eben immer wieder unterschiedlich sind, aber schon auch so, und das glaube ich ist schon wichtig, dass die Work-Life-Balance nicht immer zu Lasten des Büros gehen darf.
Wie sehen Sie das denn, Herr Sauer, dass es im Raum steht auch, dass es einen wirtschaftlichen Nachteil hat, wenn man marginalisierte Gruppen gleichberechtigt mit einbindet? Kommt dieses Vorurteil vor? Haben Sie damit zu kämpfen?
Ich glaube, da müssen wir differenzieren zwischen allgemein marginalisierten Gruppen und nochmal Frauen. Also es ist richtig und auch leider nach wie vor der Fall, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden, weil Frauen diejenigen sind, die schwanger werden können, denen die Care-Arbeit auch zugeschrieben wird, die aber auch rein statistisch den Großteil der Care-Arbeit auch übernehmen, die eher in Teilzeit gehen. Das, was sie in ihrem Büro erleben, Frau Gebhardt, das ist leider allgemeingesellschaftlich auch so. Gleichzeitig gibt es aber auch einen anderen Diskurs, insbesondere auch einen ökonomischen Diskurs, dass Diversität in Unternehmen, und ich gehe davon aus, dass das in der Architekturbranche ähnlich geführt wird, dass das die Produktivität, die Kreativität und auch den wirtschaftlichen Erfolg erhöht. So, und dass natürlich auch Genderdiversität mit dazugehört als eine Komponente davon. Aber die Strukturen sind leider noch so wirkmächtig, dass insbesondere Frauen in der Familienphase, da haben Sie recht, das ist eine Phase, ist aber auch eine sehr lange Phase. Und mittlerweile kommen wir auch vermehrt in die Pflegefalle rein, also auch eine Sandwich-Position zwischen Kindererziehungszeiten und dann kurz danach später vielleicht die Pflege der eigenen Eltern, die auch wiederum mehrheitlich von Frauen ausgeführt wird, dass die in dieser kurzen Phase dazwischen kaum eine Chance haben, diese beruflichen Nachteile, monetären Nachteile, Karrierenachteile aufzuholen. Außer man schafft die Strukturen dafür. Und da möchte ich doch noch mal so eine kleine Lanze brechen, auch für das, was schon erreicht wurde, auch wenn es natürlich zu langsam geht und noch bei weitem nicht ausreicht. Aber anders als in der Familiengründungsphase, die Sie miterlebt haben, gibt es ja mittlerweile Instrumente, die der Staat auch eingeführt hat. Also Elternzeiten, es werden Rentenpunkte mittlerweile noch nicht ausreichend, aber auch für Erziehungszeiten angerechnet. Wir haben die Möglichkeit, zumindest in Berlin Ganztagskita kostenlos zu haben. Eigentlich sollten wir flächendeckend in Deutschland Kita-Angebote haben, Kindergartenangebote haben für Eltern, sodass eben beide wieder zumindest vollzeitnah in die Berufstätigkeit einsteigen können und dass auch Männer Anreize haben, zumindest diese 2 Monate sogenannten Vätermonate zu nehmen. Das hat ja auch schon gewirkt und das zeigt ja, dass wir eigentlich noch mehr solche Anreize brauchen, sodass es vielleicht sogar bald auf ein finnisches Modell hinausläuft, in dem Väter und Mütter zu gleichen Teilen gleich lange in Elternzeit bleiben, weil der Staat das einfach ansonsten nicht fördert.
Also ich denke auch, es muss einfach so sein, dass es vollständig normal ist, dass die Kinder in eine Kita kommen und den ganzen Tag bleiben können. Wenn ich mal einen Termin habe, dass ich länger bleiben muss, dass ich nicht in die Hetze komme, ich muss jetzt genau das Kind abholen, sondern dass man anruft und sagt, heute wird es ein bisschen später, es bleibt ein bisschen länger. Also ich glaube, diese Freiheit zu haben, sich auch dann im Beruf wirklich zu verwirklichen, in Anführungszeichen, ist enorm wichtig. Und da glaube ich auch, dass die Frage, wie in Finnland, nämlich zu sagen, die Mutter kriegt die Zeit bezahlt und der Vater kriegt die Zeit bezahlt, ist ein richtiger Ansatz. Denn nur wenn wir diese Ansätze haben, dass auch die Männer diese Verantwortung haben und spüren, nur dann kann es uns gelingen, das wirklich aufzuheben und diese Freiheit den Frauen zu geben. Weil, was ich ja am Anfang skizziert habe, es ist ja so, dass durch die Strukturen, in denen wir auch seit Jahrhunderten aufgewachsen sind, alle miteinander, diese patriarchalischen Strukturen einfach durchwirken. Und bei den Frauen eben, wie gesagt, mit der Schuldfrage und so weiter, sich so verinnerlichen, dass die Möglichkeiten oft gar nicht gesehen werden. Natürlich gibt es auch viele, die das sehen. Das ist jetzt, man darf es überhaupt nicht schwarz-weiß zeichnen. Aber wenn man jetzt so allgemein spricht, und ich war jetzt auch auf einer größeren Reise mit Architektinnen und Architekten, waren lauter Männer und eine Frau. Und da ist auch wieder dieses Zutrauen, dass man sagt, nee, jetzt fahre ich für das Büro. Wir haben enorm viele Angestellte in den Büros, wir haben im öffentlichen Dienst sehr, sehr viel Frauen, aber in den Chefpositionen in den Büros oder diejenigen, die sich selbstständig machen, sind es viel zu wenig Frauen.
Also von daher, das finnische Modell, das ist ja schön, das leuchtet so am Horizont. Da kann man sich vielleicht vorstellen, wenn wir nochmal an die Zeitspanne denken vom Anfang, dass wir da noch 80, 100 Jahre für brauchen vielleicht, ja, also realistisch gesehen. Und aufgrund der politischen Lage, also dem Shift Richtung rechts konservativ, sage ich mal, rechts in Klammern konservativ, ist ja davon auszugehen, dass die Hürden für Chancengleichheit wieder größer werden, weil auch in der Geschichte haben immer die bürgerlichen und rechteren Parteien von der bürgerlichen Mitte war erstmal solche Vorstöße versucht zu bremsen. Von einem Backlash in Sachen Gleichstellung ist die Rede. Wut wäre ja hier auch ein angemessenes Gefühl, dass man eben sagt, nein, wir wollen nicht wieder auch noch Rückschritte machen, wenn eh schon alles so langsam geht. Und wenn man sich die Geschichte der Gleichberechtigung anschaut, fallen auch, also alle, die wirkliche Veränderungen bewirkt haben, da fallen dann kämpferische Begriffe wie ein Ziel, gegen alle Widerstände zu erkämpfen oder sich zu wehren gegen Ungerechtigkeiten. Also ohne Kampf und Widerstand hätte es nie Fortschritte gegeben. Ich möchte Sie beide gerne dazu fragen, wer sollte sich da, Sie als Institutionen können sich ja wahrscheinlich nicht so kämpferisch in die Bresche werfen, sondern müssen natürlich immer auch diplomatisch vorgehen. Welche Maßnahmen sind nötig innerhalb einer Institution, die nicht so aktivistisch handeln kann, um Rückschritte zu verhindern und echte Veränderungen zu erreichen in diesen langsamen Schritten, also statt rückwärts zu gehen? Welche Hebel haben wir da in der Hand, wenn die Politik sich einfach ändert?
Also die Entstehungsgeschichte der Bundesstiftung Gleichstellung ist ein bisschen länger. Die ist in der Legislatur davor zustande gekommen, in einer großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass das eher ein SPD-Projekt war. Aber trotzdem hat diese letzte große Koalition sich zum Ende ihrer Legislatur 2021 noch darauf verständigt, diese Stiftung auch mit einem ziemlich umfangreichen Mandat und einer Unabhängigkeit auszustatten. Also wir sind jetzt nicht nachgeordnete Behörde. Wir werden zwar aus dem Haushaltsplan des BMFSFJ finanziert, aber unsere Chefs und Chefinnen sind die Abgeordneten des Deutschen Bundestages nach Parteienproporz. Das sind auch meistens die Frauen und gleichstellungspolitischen Sprecherinnen, die dann auch entsandt werden zu uns und gewählt werden vom Deutschen Bundestag. Also wir sind eine Parlamentsstiftung, die vom obersten deutschen Organ auch geführt, kontrolliert wird und eben dadurch auch eine hohe demokratische Legitimation hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass natürlich für Wut auch Platz sein muss, aber dass wir nichts erreichen, wenn wir nicht wirklich versuchen, breite Mehrheiten mitzunehmen, nicht müde werden zu erklären, warum ist es wichtig, nicht müde werden, die Zahlen nachzuhalten und auch kleine Fortschritte zu feiern. Ich meine, wir haben jetzt vor kurzem festgestellt, der Gender Pay Gap ist von 18% auf 16% gesunken. Das ist eine Riesenerrungenschaft, nachdem der sich Jahrzehnte fast gar nicht bewegt hat. Also es geht ja auch voran und daran sollten wir uns orientieren, und wenn Sie Angst vor einer konservativen Regierung haben oder zum Ausdruck bringen, dann teile ich das nicht, weil wir ja eigentlich auch ein Beispiel sind, wie auch Regierungen, die ja auch immer Kompromisse suchen müssen und Gleichstellung als demokratischen Grundwert vor allem auch anerkennen. Und das tut auch eine CDU-CSU, das tun alle demokratischen Parteien in Deutschland, wie man da auch weiterarbeiten kann und für Fortschritt kämpfen kann.
Das sehe ich auch so, dass man weitermachen muss einfach. Und ich denke, diese Möglichkeit, dass es im Gesetz steht, die muss auch jedem Einzelnen klar sein. Also ich glaube, man muss auch sagen, dass diese Frage, wie werde ich benachteiligt oder nicht, ganz enorm wichtig ist, sich selber auch immer wieder klar zu machen. Sie haben mich vorhin angesprochen darauf hin, dass ich ein Stück älter bin und meine Kinder in den 90er Jahren ja aufgewachsen sind und geboren wurden. Und da war die Situation schon anders, als ich nach 7 Monaten wieder ich war damals im öffentlichen Dienst und hatte eine Führungsfunktion, wieder zurückkam, war dann, wie machen Sie es denn mit den Kindern? Die armen Kinder waren dann solche.
Genau, die Moralkeule.
Moralkeule. Und dann war eine sehr interessante Situation. Ich war eben Leiterin einer Abteilung und mein Stellvertreter hat gleichzeitig eine Tochter bekommen, die ist genauso alt wie meine. Und dann haben wir eben vorgeschlagen, wir teilen uns die Stelle und haben die Stelle dann auch so beantragt. Und dann kam ein Anruf, dass das ihnen leid tut, aber dass eine Führungsposition nicht geteilt wird und dass ich gern wieder kommen kann, wenn ich wieder ganz arbeite. Das ist dann bei mir nicht auf Zustimmung gestoßen. Und ich habe dann beim Oberbürgermeister angerufen und da noch einmal hinterlegt, dass ich die beste Beurteilung hatte, die man haben kann bei der Stadt. Und ich das merkwürdig finde, dass man auf jemanden verzichtet, der so qualifiziert ist. Und außerdem habe ich gesagt, dass es Gleichstellung gibt eigentlich. Und ich das nicht einsehe. Am nächsten Tag kam der Anruf der Personalabteilung, Frau Gebhardt, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie kämen und diese Stelle mit Ihrem Stellvertreter teilen. Also, wenn ich jetzt nicht so kämpferisch gewesen wäre, wäre ich irgendwo in der Versenkung verschwunden wahrscheinlich. Und das Gleiche ist mir auch passiert bei einer Man muss ja am Bau ein Praktikum machen, auch als Landschaftsarchitektin. Und ich habe mir dann im ländlichen Raum einen Gartenbaubetrieb ausgesucht und habe da gefragt, ob ich Praktikum machen könnte. Und die haben dann gesagt, ja, aber ich kann eigentlich nicht kommen, weil sie haben eben nur eine Toilette für Männer und keine für Frauen. Und dann habe ich auch gesagt, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das der Hinderungsgrund sein könnte, und habe an das Gewerbeaufsichtsamt in der nächstgrößeren Stadt geschrieben, was denn da wäre. Das Gewerbeaufsichtsamt fuhr mit 3 Mitarbeitenden dann zu diesem Betrieb und ich bekam eine Sondergenehmigung, aufs Männerklo zu gehen. Und habe damit dann auch dieses Praktikum machen können. Also das hat mich dann auch beflügelt, dass man sowas doch hinbekommt und dass eben diese Gesetzesgrundlage einträgt. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es muss eigentlich jeder Frau klar sein, dass jetzt die Gesetzesgrundlage noch viel, viel besser ist, dass man eigentlich nicht zurückgewiesen werden darf. Dass man nicht zurückgewiesen werden darf, und auch dieses Gender Pay Gap ist natürlich eine Katastrophe, das kann es gar nicht geben. Aber das ist das Problem auch unseres Berufs als Architektinnen und Architekten, wir zahlen schlecht. Wir haben nicht diese gleichen Gehälter wie in der Informatik, Abteilung wie in einem großen Konzern, der Automobile herstellt. Und Männer haben oft diese Berufe, und in den planenden Berufen sind ja viele Frauen. Dadurch entsteht natürlich auch die Situation, dass die Männer mehr verdienen als die Frauen und dann eben die Frauen in Teilzeit gehen. Das war bei mir damals auch die Frage. Also ich habe das am Anfang gemacht, nicht lang, aber zeitlang. Und dann war eben die Frage, wir hatten dann auch jemanden, der auf die Kinder aufgepasst hat, das ist doch eigentlich genauso viel, wie du verdienst, was ihr ausgeben müsst für die Kinderbetreuung. Das war damals ja noch viel, viel mehr. Und da war dann immer meine Antwort, wir sprechen uns wieder, wenn wir 65 sind und ich eine schöne Rente habe und ihr nix. Und ich habe auch immer gesagt, das interessiert mich gar nicht, was das kostet, weil es muss mein Mann zahlen, weil der im Augenblick nicht so viel Care-Arbeit macht wie ich. Das hat mit meinem Geld gar nichts zu tun. Und ich glaube, dass man dieses Mindset, dass man dann, wenn dann Geld notwendig ist für die Kinderbetreuung, das auch noch von dem Geld der Frau abgezogen wird, ist absoluter Unsinn. Und ganz schlecht ist eben auch das Ehegattensplitting, in dem eben dann die Frau die schlechte Position hat oder die schlechte Steuerklasse und damit das Geld, was bei ihr am Lohnzettel rauskommt, schlecht ist und sie sich auch schlecht fühlt. Ich habe zum Beispiel bei uns immer darauf bestanden, dass ich die gute Steuerklasse habe gegenüber meinem Mann, wenn ich weniger gearbeitet habe, damit ich zumindest vom Mindset her sehe, dass mein Geld eigentlich ganz gut ist, dass ich wenig abgezogen bekomme. Und das sind alles so Sachen, die wir ändern müssen. Da appelliere ich sehr stark an Sie, dass das ganz klar sein muss, dass es eben nicht der Fall ist, dass die Frau dann die schlechte Klasse hat, sondern die muss der haben, der mehr verdient. Oder ich weiß es nicht. Auf alle Fälle muss das geändert werden, weil das ganz viel mit den Menschen macht. Und man unterschätzt immer, was Geld eigentlich bedeutet. Das ist, Geld ist Energie, die ich erreiche, dadurch, dass ich was arbeite, um andere Dinge machen zu können. Und ich glaube, das müssen wir wirklich verändern.
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich hohen Respekt vor Ihrer Lebensleistung habe und vor Ihrem Vorkämpfertum. Also Sie sind eine Vorkämpferin. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich, dass die Frauen heutzutage nicht mehr so kämpfen müssten und dass die Männer ihre Rolle da eben auch sehen. Also wir brauchen mehr Vorbilder wie Sie in den Berufen, sei es Architektur, Planung oder andere Berufe, die sogar noch männerlastiger sind. Der Architekturberuf, haben Sie ja selber gerade gesagt, hat sich ja eher feminisiert, was vielleicht an der schlechteren Bezahlung liegt. Ist jetzt eine Mutmaßung, aber gleichzeitig.
Ja, und Frauen werden schlechter bezahlt als Männer.
Und grundsätzlich auch für die gleiche Tätigkeit noch schlechter bezahlt. Genau, das kommt auch noch dazu. Der Gender Pay Gap ist ja für vergleichbare Tätigkeiten. Aber das Grundproblem oder die Grundprobleme sind ja nicht nur die Strukturen, sondern auch unsere eigenen Stereotype, die wir bei uns haben. Und die Erwartungen, die wir sich deswegen auch unterschiedlich gestalten, auch an einen selbst. Und die Bundesstiftung Gleichstellung arbeitet eben sehr stark an diesen Fronten, an Informationen, an Aufklärung. Und es geht genau darum, dass man den jungen Menschen heute sagt, schaut auf eure Steuerklasse, ihr könnt da selber was dran ändern, ihr könnt eure Partnerschaft auch fairer gestalten, ihr müsst darauf bestehen, dass ihr abgesichert seid, wenn einer oder eine von euch in Teilzeit geht. Ne, die Rentenpunkte, die man dadurch verliert, dass das sich irgendwie anders kompensiert. Es gibt ja auch Eheverträge und private Vorsorgemöglichkeiten etc. pp. Solange der Staat da nichts an den Strukturen ändert, kann man ja immer selber auch was ändern, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was Sie angesprochen haben, wir sind ja keine gesetzgebende Bundeseinrichtung, wir sind eine unabhängige Stiftung, wir haben einen hohen Informations- und Beratungsauftrag und Vernetzungsauftrag. Gleichzeitig beraten wir aber auch die gesetzgebenden Institutionen und da habe ich große Hoffnung darin, dass wir mit dem Gleichstellungscheck da vorankommen. Also es gibt eine Form der Prüfung vorab von Gesetzesvorhaben, die eben auch auf die Gleichstellung von Frauen und Männern schaut und versucht abzuschätzen auf Basis von Daten natürlich, inwiefern sich das positiv, negativ oder neutral auf die beiden Geschlechter auswirkt, um dann entsprechend so ein Gesetzesvorhaben möglichst gleichstellungsorientiert auch ausgestalten zu können. Wir haben seit 2007 eine Arbeitshilfe im Bund. Wir haben die jetzt auch, 2020 wurde die aktualisiert. Und wir haben die jetzt bei uns liegen zu nochmal eine Aktualisierung. Und wir bauen bei uns gerade in unserem Bereich Kompetenzen, Schulungsmaterialien dafür auf, sodass die Bundesverwaltung sich auch besser informieren kann und besser diesen Check anwenden kann. Die politischen Vorhaben, so wie Ehegattensplitting abschaffen, gab es ja schon. Ja, also das hat sich jetzt leider nicht durchsetzen lassen in der letzten Legislatur, aber da sind ja auch Frauenverbände schon seit Jahrzehnten dran. Wir wissen, was geändert werden muss. Die Politik weiß es eigentlich auch.
Warum passiert es dann nicht?
Die Frage ist nur, inwiefern man dafür auch Mehrheiten gewinnen kann, um es auch umzusetzen. Und die letzte Regierung hat ja zumindest über Steuerklasse 4 für alle nachgedacht. Wir hoffen, dass die Überlegungen natürlich auch weitergeführt werden in der nächsten Bundesregierung und dass das auch als ein Standortfaktor für Deutschland gesehen wird, weil mittlerweile haben wir ja auch in Berufen einen Brain Drain nach wie vor. Wir haben auch immer noch einen Fachkräfte- und Führungskräftemangel, auch wenn jetzt die Wirtschaft vielleicht gerade wieder in eine andere Richtung geht. Und wenn wir wollen, dass hier eben auch sehr kompetente Frauen arbeiten, dann müssen wir denen doch gleiche Einkommenschancen, gleiche Steuerchancen wie Männern auch anbieten. Und ich glaube, dass man mit solchen Überlegungen auch international wettbewerbsfähiger wird. Und deswegen ist es aus unserer Sicht auch ökonomisch total sinnvoll, die Abhilfe zu schaffen.
Deutschland hat da auch im europäischen Vergleich nicht die besten Karten. Ich möchte erwähnen, dass Luxemburg das erste Land ist in Europa, das den Gender Pay Gap überwunden hat. Das ist ja mal auch eine gute Nachricht. Das ist ja nicht so weit weg von uns geografisch.
Ich verstehe den gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich verstehe es gar nicht, wie es sein kann, dass in einem Büro eine Frau schlechter bezahlt wird für die gleiche Arbeit wie ein Mann.
Ja, genau. Das ist auch mangelnde Transparenz. Also was wir brauchen, ist auf jeden Fall die Verbesserung der Datenlage. Das haben Sie, Herr Sauer, ja gerade schon klar gemacht, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind, so durch Ihre Arbeit dann auch, hoffe ich. Ne? Und die BAK erhebt ja auch Daten. Aber da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Daten und mehr Transparenz an der Stelle, um da auch Hebel umsetzen zu können. Ich möchte jetzt diesen Block abschließen, auch nochmal mit der Betonung darauf, wie wichtig das Kämpferische ist. Die Verbandsarbeit der Frauen, die Sie jetzt eben erwähnt haben, Herr Sauer, da ist ja auch Aktivismus, der nötig ist, um dann sozusagen die Themen in die Institutionen zu hieven, die dann wiederum auf ruhiger, diplomatischer Ebene sozusagen das Schritt für Schritt voranbringen. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Kampf allerdings kostet Kraft. Das ist wichtig also, dass diese Gruppen, die besonders kämpfen müssen, sich zusammentun. Und das ist jetzt der Link zu dem Thema VIA Festival 2025. Das ist ein wichtiges Ereignis zur Förderung der Gleichstellung. Das findet in diesem Jahr statt, das VIA Festival 25 vom 19. bis 29. Juni und zwar bundesweit. Ich habe eben schon gesagt, das erste fand in Berlin statt, diesmal bundesweit. Es beleuchtet die Leistungen von Planerinnen und das Thema Diversität in der Baukultur. Frau Gebhardt, die Architektenkammer Berlin entwickelt und organisiert federführend für die Architektenkammern Deutschlands gemeinsam mit der Bundesarchitektenkammer das Festival. Und Sie sind Schirmfrau des VIA-Festivals. Warum ist das VIA-Festival so wichtig und welche Ziele verfolgt es?
Das VIA-Festival ist deshalb so wichtig, weil es die Sichtbarkeit hebt. Weil sie Sichtbarkeit hebt von dem, dass man sagt, es sind da noch viele Dinge zu verändern. Wir haben ja gerade drüber geredet, was kann man da alles ändern, beziehungsweise was muss sich ändern und auch das Mindset muss sich ändern in der gesamten Gesellschaft.
Also Sie meinen gar nicht die Sichtbarkeit der Frauen selber, sondern die Sichtbarkeit der verschiedenen Aspekte, die noch nicht auf dem Weg sind.
Genau. Und dann auch dieses Gemeinsame, dass so ein Festival natürlich ein Austausch ist, dass man sich trifft, dass man drüber spricht, wie läuft's bei dir, wie läuft's bei dir, wie kann man das verbessern, welche Möglichkeiten haben wir, diese oder jene Sache zu tun, auch zu zeigen, dass wir als Frauen enorm viel einbringen in diesen Beruf, in diese planerischen Berufe. Und ich denke, dafür ist es wichtig, sich zu treffen, darüber zu sprechen und unterschiedliche Aspekte damit zusammenzutragen. Wir hatten ja beim Deutschen Architektinnentag, waren ja 60% der Speaker Frauen. Und ich glaube, das hat schon sehr gut gezeigt, im Gegensatz zu dem, als ich begonnen habe bei BDLA, ja, wen nehmen wir denn als Frau für einen Vortrag? Wer könnte denn da auf dem Podium sitzen? Das war immer, ja, es ist schwierig mit Frauen. Das stimmt ja überhaupt nicht, wenn man etwas nachdenkt. Und deshalb haben wir natürlich ganz bewusst auch uns da dafür entschieden, da eben sehr stark auf Frauen zu setzen. Da hat man jetzt diese Liste. Es ist sozusagen die Vorlage, die ich überall nehmen kann. Wenn ich mir überlege, ich möchte eine Veranstaltung organisieren, ein Symposium, habe ich diese ganzen Listen, die es jetzt da vergibt. Und ich glaube, da ist auch das VIA-Festival wieder so wichtig, dass man zeigt, es gibt ganz viele erfolgreiche Frauen, die eben noch nicht so gesehen werden und sie sind dann auch Vorbilder für die anderen. Also ich glaube, diese Vorbildfunktion ist enorm wichtig, dass man die wirklich hat und die sieht, auch was es für ein erfülltes Leben sein kann, wenn man das schafft, mit Beruf und Familie das zusammenzubringen und sich weder vom einen noch vom anderen auffressen lässt.
Welche Bedeutung hat das VIA-Festival denn langfristig für die Architekturbranche und den Diskurs um Chancengleichheit und Diversität?
Eigentlich muss man doch sagen, wenn alles gut wäre und alle die gleichen Chancen hätten, würden wir einfach nur uns über Architektur unterhalten. Und so unterhalten wir uns jetzt noch drüber, wie schaffen wir es, dass die Frauen die gleichen Chancen haben. Da sind wir auf einem Weg, der ist noch nicht gegangen, sondern wir sind mittendrin. Und da, glaube ich, ist das VIA-Festival deshalb so wichtig, immer wieder das aufzuzeigen und drüber nachzudenken und miteinander drüber zu sprechen, welche Möglichkeiten haben wir da.
Das ist wirklich ein guter Punkt. Herr Sauer, das Festival wird auch von der Bundesstiftung Gleichstellung begleitet. Im VIA-Beirat setzt sich Katrin Wirmer für eine einladende Festivalkultur ein, die die Teilhabe aller ermöglicht. Welche Rolle sehen Sie in dem Festival?
Ja, Frau Wirmer ist unsere Pressesprecherin und auch gleichzeitig unsere Inklusionsbeauftragte. Insofern hat die wirklich einen breiten Blick auf dieses Thema und kennt sich auch im Kultur- und Medienbereich hervorragend aus. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir eingeladen wurden und dass Frau Wirmer mitwirken darf, dieses Festival begleiten darf. Die informiert mich natürlich auch. Ich habe da sehr viel gelernt, was die für tolle Aktionen planen, von Rügen bis München, von Ausstellungen über Foren, Diskussionsrunden. Und so wie ich das Festival verstehe, ist es ja nicht nur ein Festival von Frauen in der Architektur, sondern eben auch für Frauen als Nutzerinnen, Anwenderinnen, Genießerinnen im besten Falle von Architektur. Eine Architektur, die auch für sie und ihre Lebensumstände, Bedürfnisse gemacht ist. Also Stichwort geschlechtergerechtes Planen, Stadtplanung und so weiter. Und da diese Punkte rauszuheben im Festival und auch diese Vielfalt an Perspektiven, die es gibt, weil eben auch Frauen mitplanen und mitdenken an Architektur, das ist für mich eigentlich der Mehrwert von diesem Festival, das mittlerweile die zweite Runde hat und auch bundesweit vor allem reingeht in die Regionen vor Ort, mit den Leuten auch ins Gespräch kommt. Das finde ich auch total wichtig, dass sich das nicht nur auf die städtischen Zentren konzentriert, sondern wirklich überregional aufgestellt ist. Das ist eine große Leistung.
Ja, und ich sehe es auch so, dass Architektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur und Stadtplanung damit befördert werden. Also es geht ja nicht nur um die Frage der Frauen, sondern es geht ja genauso um die Frage, was sind eigentlich unsere Grundlagen, was sind denn eigentlich die Dinge, mit denen wir arbeiten? Und das sind Städte, das sind Orte, das ist Heimat von Menschen, wo man aufwächst, wo man stirbt, wo man lebt. Also das alles sind ja diese Dinge und deshalb ist es natürlich so wichtig auch, dass alle zusammen daran arbeiten, dass nicht, wie es früher war, eben nur die Männer diesen Sachen sich annehmen, sondern genauso die Frauen. Und wir müssen einfach dazu kommen und es wäre schon auch mein Ziel in der nächsten Zeit, dass wir es wirklich schaffen, dass da viel mehr Frauen auch den Mut haben, sich selbstständig zu machen und es auch umzusetzen, auch in Führungspositionen zu gehen. Das muss nicht selbstständig sein, man kann ja auch Geschäftsführer bei einer GmbH sein, aber dass man einfach diesen Impetus hat und es auch sich zutraut.
Es gibt alle möglichen Gruppen, die benachteiligt sind in unserem System. Das Festival heißt ja Women in Architecture und stellt Frauen in den Mittelpunkt. Diese Gewichtung kommt aus der langen Geschichte des Kampfes für Gleichberechtigung der Frauen, der ja immer noch nicht ausgefochten ist. Gleichzeitig ist es wichtig, intersektionale Ansätze zu verfolgen und andere marginalisierte Gruppen gleichberechtigt mit einzubeziehen. Was ist mit den anderen Gruppen?
Spezifisch jetzt Architektur- und Baubranche habe ich keine Zahlen, aber es gibt Studien, auch deutsche Studien, die ganz klar die Benachteiligung von homo- und transsexuellen Menschen auf dem Arbeitsmarkt belegen. Eine Befragung, eine große Out-in-Office heißt, die wird jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal, glaube ich, gemacht. Die belegt das leider schon, dass diese Menschen auch benachteiligt oder sich benachteiligt fühlen im Arbeitsleben. Dann gibt es für die nicht ähnliche Inklusionsstrategien wie für Menschen mit Behinderung. Aber auch hier sehen wir ja immer wieder, dass das zu kurz greift oder dass die Quote nicht erfüllt wird. Je nachdem, welche Behinderung Menschen haben, ist es auch unterschiedlich. Also da sehen wir schon anhand der Zahlen und Daten, dass man natürlich auch mehr darauf achten sollte, dass es jetzt nicht nur geschlechtsspezifische Benachteiligung im Fokus steht. Und wir in der Bundesstiftung Gleichstellung schauen natürlich vor allem auf die Benachteiligung zwischen Frauen und Männern. Wir haben aber jetzt vor kurzem eine Studie zur Rolle von Geschlechtervielfalt in der Gleichstellungspolitik gemacht, zum Beispiel. Wir haben einen Gleichstellungscheck gemacht vom Asyl- und Aufenthalts als Gesetz. Und da ist auch klar geworden, dass es diverse Barrieren gibt, insbesondere wenn verschiedene Merkmale zusammenkommen, also Frau und Migrationsgeschichte zum Beispiel, dass es da besonders schwer ist. Und es zeigen auch die Zahlen, dass Menschen mit Migrationshintergrund unterbeschäftigt sind, unterbezahlt sind, und Frauen trifft es dann halt immer noch stärker. Und deswegen ist der Aufhänger jetzt erstmal über Geschlecht und Frauen, Women in Architecture zu gehen, schon gut. Und gleichermaßen ist es wichtig, dann aber nochmal genauer hinzugucken, welche Zielgruppen besonders, also wir nennen das jetzt Zielgruppen, weil wir das adressieren in unserer Arbeit, also welche Menschen dann eben nochmal besonders benachteiligt sind und wo man zuallererst einfach hingucken müsste, weil die besonders vulnerabel sind.
Die Frage jetzt nochmal mit Migrationshintergrund und Frauen, da sehe ich so, dass die Frage der Sprache da eine Barriere sein kann. Und da sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also wir haben ganz viele Nationalitäten im Büro, die da arbeiten, aber du kannst natürlich auch die Menschen nur unterschiedlich einsetzen. Jemand, der eben Deutsch, des Deutschen nicht mächtig ist, ist schwierig in Verhandlungen mit Auftraggeberinnen und Auftraggeber zu setzen. Und da entsteht eine Barriere und da entsteht auch eine Nicht-Einsetzbarkeit für bestimmte Positionen in einem Büro. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, wenn man die Frage der Migration anspricht. Wenn jemand hervorragend Deutsch spricht, ist es überhaupt kein Problem. Das Problem ist nur dann, wenn eben die Sprachbarriere da ist. Alles andere, so würde ich zumindest wahrnehmen, in dem Teil, in dem ich arbeite, eben praktisch ein Planungsbüro, und ich war ja auch lange in der Behörde, 15 Jahre lang, und habe dann 5 Jahre die Bundesgartenschau geleitet, dass nur die Sprachbarriere die Barriere ist. Alles andere ist eigentlich keine Barriere. Und eher so, dass man sagt, es ist schön, wenn Menschen aus verschiedenen Nationalitäten in einem Büro arbeiten, auch an einem Projekt, und damit auch unterschiedliche Aspekte in so ein Projekt mit hineinbringen, aus den verschiedenen Kontexten, aus denen sie kommen. Also das sehe ich wirklich als große Chance. Ich sehe die Benachteiligung wirklich bei den Frauen im Hinblick auf die Frage, wie schaffen wir es, diese Gleichberechtigung in den Beziehungen so hinzubekommen, dass die Frauen genau das machen können, was sie wollen, nämlich eventuell viel arbeiten, eventuell weniger arbeiten, aber diese Chancen haben, da nach oben zu kommen.
Die Frage, ob Frauen so gut sind wie Männer, stand ja auch ewig im Raum. Das können wir ja abhaken.
Das können wir abhaken.
Und absolut, wenigstens das.
Dementsprechend sind natürlich Menschen aus anderen Ländern genauso gut und so weiter. Das ist so, das steht gar nicht im Raum, aber dass eine Diskriminierung stattfindet, möchte ich nur der Vollständigkeit halber nochmal sagen. Also es ist nicht nur die Sprachbarriere, es ist auch Hautfarbe, also Diskriminierung findet statt. Und das ist sozusagen, habe ich das jetzt verstanden, dass wir mit den Frauen als große Gruppe anfangen. Sonst könnte man ja auch sagen, das Festival heißt jetzt Architektur für alle, die Chancengleichheit für alle. Aber es ist eben Women in Architecture. Und das haben wir ja jetzt ganz gut herausgearbeitet.
Ich glaube, die Kategorie mit Migrationshintergrund ist ohnehin kompliziert, aber führt hier in zwei Richtungen. Sie sprechen Internationalisierung als positiven Effekt an. Das ist ganz sicher so auch in Architekturbüros. Aber die Zahlen, die ich vorhin zitiert habe, bezog sich auf Menschen mit Migrationsgeschichte allgemein in Deutschland.
Genau, allgemein bin ich voll bei Ihnen.
Genau, und das muss man auch nochmal trennen.
Ich glaube auch, das muss man ganz stark trennen.
Es gibt auch diesen Fachkräftezuwanderungsgesetz, das zielt auf eine ganz andere Gruppe an Menschen mit Migrationshintergrund ab, und gleichzeitig hat unsere Studie aber gezeigt, wir haben hier schon sehr gut ausgebildete Frauen, ja, die auch des Deutschen sehr gut mächtig sind, und die sind trotzdem weiterhin im Vergleich auch aufgrund ihres Namens, da gibt es die berühmten Testingstudien der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und Vorurteilen, die auch sehr subtil wirken, weiterhin diskriminiert. Also das kann man schon von der Forschung her sagen. Ja. Und auch das sind Frauen, und die gehören alle in dieses Festival mit rein. Und deswegen finde ich das gar nicht schlecht, von Women in Architecture mal auszugehen, weil Frau Gebhardt, Sie haben recht, die Gleichstellungsnachteile sind die, die auch am besten erforscht sind, die sind am ersichtlichsten, die sind genau für die größte Gruppe an Menschen relevant, ja. Frauen sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung, und deswegen ist es gar nicht verkehrt, sondern im Gegenteil besonders Gutes, über Women in Architecture mal anzusprechen.
Auch ist ein ganz wichtiger Punkt, worauf schaut man, wenn man jetzt Menschen einstellt? Wie alt sind Sie? Man stellt gern alte Menschen ein.
Gern oder ungern?
Sehr gern.
Gern, dann ist das untypisch, Ihre Branche.
Wenn jemand kommt, der über 50 ist, her damit.
Weil Sie Erfahrung mitbringen.
Weil Sie Erfahrung mitbringen und weil die Frauen die Frage, ob sie jetzt arbeiten können oder nicht, lang geklärt haben. Das ist extrem gut. Leute, die Erfahrung haben, die älter sind, die damit auch belastbar sind, sind belastbarer als die Jungen. Und das, glaube ich, ist schon so die Fragestellung, dass wir auch alte Menschen viel länger in der Arbeit halten müssen, ein ganz wichtiger Punkt ist. Und da haben Frauen enorme Vorteile. Das ist nämlich, was eigentlich immer noch fehlt in der Diskussion. Eine Frau über 65, was Besseres kann ihnen gar nicht passieren. Weil Frauen in dem Alter haben eine wahnsinnige Erfahrung, haben viel hinter sich. Wenn ich eine Familie gemanagt habe, weiß ich, was Management heißt und weiß, was Belastung heißt. Das muss man ja auch sehen, dass jemand, der Familie macht, auch stressresistent wird.
Frau Gebhardt, das möchte ich jetzt mit einem Fakt noch ergänzen. Und zwar sind Menschen die einzigen Säugetiere neben den Walen, die weibliche Mitglieder haben, die nicht bis zum Lebensende Kinder kriegen können, beziehungsweise nach der Menopause noch sehr lange weiterleben. Und bei den Walen ist es so, dass die dann anfangen, die Familie und die Herde anzuführen. Die haben also eine ganz klare Aufgabe.
Sehe ich auch so.
Da ist noch sehr viel Kraft über, sehr viel Weisheit, sehr viel Wissen.
Also ich glaube, das kommt immer zu kurz in den ganzen Diskussionen, wo Frauen auch große Chancen haben.
Der Wiedereinstieg ist schon auch ein Thema, ne?
Na, der ist ja vor 50.
Der ist vor 50, aber da wird man in Deutschland ja leider schon, also Ende 40, Anfang 50, als älterer oder ältere Arbeitnehmerin geführt.
Nee, nicht in unserer Branche.
Dann ist Ihre Branche atypisch. Ja. Das ist auch, finde ich, genau die richtige Haltung. Dazu habe ich wenig zu ergänzen. Da gibt's auch wirklich nicht wahnsinnig viele Daten. Da muss man, glaube ich, auch nochmal genauer hingucken. Aber es wird schon so auch diskutiert. Also dass eben, indem man Frauen den Wiedereinstieg nicht gut ermöglicht nach Teilzeiterziehungsphasen und so weiter, dass man auf ein wahnsinniges Potenzial verzichtet.
Das ist wahnsinnig.
Und das können wir uns nicht leisten. Wir haben Fachkräftemangel. Das ist das, was die Arbeitsagentur ja auch mit der sogenannten stillen Reserve aber auch schon lange sagt. Also wir setzen einerseits auf Migration und Zuwanderungsgesetz, um das auszugleichen. Andererseits aber hätten wir die größten Potenziale, indem wir eben Frauen reaktivieren für den Arbeitsmarkt, dann auch Vollzeit oder in größeren Arbeitsanteilen zur Verfügung zu stehen. Das wird schon besprochen. Aber Sie haben vollkommen recht. Also da auch nochmal genauer hinzugucken, was bringen die mit? Und auch nochmal den gesundheitlichen Aspekt und Lebenserwartungsfragen mit reinzuspeisen, das ist in der Diskussion bislang nicht an der vordersten Front.
Zurück nochmal zum VIA-Festival. Kommen wir zu einer fröhlichen Frage. Worauf freuen Sie sich auf dem Festival am meisten? Frau Gebhardt.
Viele Frauen zu treffen, mit denen zu diskutieren, ihnen Mut zu machen und auch zu erfahren, was ihnen Mut macht.
Herr Sauer.
Ich freue mich auf die Diversität der Teilnehmenden, der Formate, der Orte, das ist einfach wunderbar.
Ich möchte mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen. Welche Verbesserungen erwarten Sie in einer gleichberechtigten Gesellschaft? Bitte zeichnen Sie zum Abschluss ein positives, motivierendes Bild unserer Gesellschaft, in der echte Chancengleichheit und Gerechtigkeit gelebt wird. Bitte Herr Sauer zuerst.
Also eine Gesellschaft, in der das schon Realität ist, braucht den Gleichstellungscheck nicht mehr. Weil man dann schon automatisch alle Lebenslagen und auch die von Männern und Frauen mitdenkt, wenn man Politik, Strategien, Gesetze gestaltet. Und eine Gesellschaft, die braucht dann auch keine Elternzeit mehr, weil wir mittlerweile so flexible Arbeits- und Sorgemodelle haben. Ich sage nur Optionszeitenmodell, also atmende Lebensläufe, die sich den unterschiedlichen Bedarfen anpassen, wo Firmen und der Staat zusammenarbeiten, dass man darauf gut reagieren kann und sich eben die wunderbaren Potenziale von Frauen und Männern und auch diversgeschlechtlichen Menschen nicht entgehen lassen muss, auch wenn sie gerade für Kinder oder für Pflegebedürftige da sind.
Vielen Dank, Ihre Vision oder Ihr Bild.
Mir geht's genauso. Am schönsten wäre es, wenn wir die Gleichstellungsstellen gar nicht mehr brauchen, sondern wenn klar ist, die Gleichstellung ist da. Jeder kann sich aussuchen, wie er lebt, wie viel Zeit er mit den Kindern verbringt. Die Kinder sind versorgt. Wie viel Zeit er mit den Eltern verbringt, die sind versorgt. Also ich glaube, dass diese Care-Arbeit ist eine ganz wichtige Arbeit, die wir als Gesellschaft übernehmen müssen. Die können wir nicht dem Einzelnen aufbürden, sondern da müssen Strukturen weiterentwickelt werden, die es uns ermöglichen, das wirklich auch abgeben zu können. Und dadurch eine große Freiheit zu haben. Ich bin ein ganz großer Verfechter der Freiheit zu wählen, wie möchte ich mein Leben gestalten.
Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Arne Sauer und Andrea Gebhardt.
Danke.
Danke Ihnen.
Das war die erste Episode der 7. Staffel. Weitere Informationen zum VIA-Festival und das Programm finden Sie auf der VIA-Website unter via-festival.de. Der Link ist in den Shownotes. Auf Instagram @VIA-Festival und auf LinkedIn VIA-Festival. Die nächste Episode erscheint am 1. Mai. Zu Gast ist der auf Wohnungsbau spezialisierte Architekt Sascha Zander. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BRK konzipiert. Redaktion, Moderation und Produktion ich, Kerstin Kuhnekatt, Berlin 2025.